Ja, dann möchte ich alle ganz herzlich begrüßen. Wir wollen heute ein wichtiges Thema behandeln, nämlich das Thema den Willen Gottes erkennen. Ich denke mal, es ist für jeden Gläubigen wichtig, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, ja, zu wissen, was ist Gottes Wille für mein Leben. Und deswegen wollen wir es heute betrachten. Es ist relativ viel drin und ich weiß es nicht, ob wir es in einer Predigt schaffen, aber vielleicht ja. Wir fangen einfach mal an. Also wie erkenne ich den Willen Gottes? Erstmal als Einleitung. Das wollen wir hier nicht. So. Als Einleitung möchte ich eine Ermahnung von Jonathan Edwards an Whitfield weitergeben. Und zwar ist es ja so, die haben beide während der großen Erweckung gelebt in England und Amerika, die ja eine ganze Zeit lang ging. Whitfield war ein Prediger, der von Ort zu Ort zog in England und in Amerika. Und Whitfield war ein Werkzeug, ja, durch den viele Menschen zum rettenden, zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus kamen. Auch Jonathan Edwards hat sich gebrauchen lassen vom Herrn. Er war eher der Theologe, kann man sozusagen. Er war mehr an einem Ort, hat auch viele theologische Werke geschrieben. Aber er hat Whitfield eingeladen, bei ihm in seiner Gemeinde zu predigen und Gott hat das gesegnet. Und nun war es aber so, dass Whitfield in der Anfangszeit eben seines Wirkens sehr offen war für innere Eindrücke. Ja, nämlich sich führen zu lassen durch innere Eindrücke, so Gottes Willen zu erkennen. Und er war da sehr offen. Jonathan Edwards hat es von der Bibel her anders gesehen und hat ihn eben diesbezüglich ermahnt. Und ich lese das jetzt mal vor. Ich habe tatsächlich mehreren Personen erzählt, dass ich einmal absichtlich die Gelegenheit genutzt habe, mit Mr. Whitfield allein über subjektive Impulse zu sprechen. Und ich habe viele Einzelheiten unserer gemeinsamen Besprechung zu diesem Thema erwähnt. Ich habe ihm einige Gründe genannt, die meiner Meinung nach dafür sprechen, dass er solchen Dingen zu viel Beachtung schenkt. Ich habe gesagt, welche Antworten er gegeben hat und welche Gründe ich gegen solche Dinge vorgebracht habe. Und ich habe auch gesagt, dass Mr. Whitfield nicht beleidigt über mich zu sein schien, aber dennoch nicht geneigt schien, ausführlich darüber zu reden und dass er zu dem Zeitpunkt von nichts, was ich sagte, überzeugt wurde. Also eine Ermahnung, die er ihm weitergegeben hat, die Whitfield nicht angenommen hat. Er war aber höflich, so wie Edwards das beschreibt, und hat sich das zumindest angehört. Und nun war es so, es passierte etwas später, da wurde die Frau von Whitfield schwanger und er hatte den Eindruck, er würde einen Sohn bekommen. Und er hatte auch den Eindruck, dieser Sohn würde auch ein Prediger des Evangeliums werden. Ja, es ist so, dass er auch diesen Eindruck öffentlich bekannt gab. Nun ist es so, dass im Alter von 4 Monaten sein Sohn starb. Und später sagt er über diese Zeit, eine Zeit lang habe ich Einbildungskraft für Glauben und Fantasie für Offenbarung gehalten. Und ich denke, dieses Beispiel, und ich lese gleich noch ein paar Aussagen von Edwards zu dem Thema vor, ich denke, dieses Beispiel ist deswegen so interessant, weil es beide Diener Gottes waren, ja, beide wurden von Gott gebraucht, auch damals wurde Whitfield schon mächtig von Gott gebraucht, um Menschen zum Herrn zu führen, aber dennoch war es so, dass Whitfield hier diese Schwäche hatte, ja, auf diese eben inneren Eindrücke zu hören. Und das ging eben so weit, dass es fast hier wie eine Prophetie rüberkam. Das war es vorher bestimmt nicht so krass, ja, sondern in weniger wichtigen Dingen. Und ja, es zeigt einfach hier nicht irgendwie Gegner, ja, im Glauben irgendwo, sondern wirklich Freunde, die befreundet waren, die aber da nicht einer Meinung waren. Aber die Erfahrung am Ende, oder Gott hat Whitfield das am Ende aufgezeigt, damit anders umzugehen. Edward sagt auch folgende Dinge und einfach nochmal zum Hintergrund. Auch bei Jonathan Edwards gab es Erweckung. Ja. Unter anderem durch Whitfield, auch durch seine Predigten, sind viele zum Glauben gekommen. Und Edwards war eben der Theologe, der diese Erweckung analysiert hat. Ja, er hat sich das angeschaut, er hat sich angeschaut, welche Dinge passieren. Ja, es kamen viele zum Glauben, das ist richtig, aber es war auch der Feind da, der Teufel war auf dem Plan und deswegen passierten auch seltsame Dinge. Ja, deswegen hatten auch manche Menschen ja, nicht nur Eindrücke, sondern sogar bis hin zu Visionen, die aber sich nachher als Täuschung herausgestellt haben. Ja, manche hatten starke Emotionen, waren stark emotional mitgenommen, wo sich herausgestellt hat, der ganze Glaube basierte hier auf Emotionen und nicht auf biblischen Glauben. Und er hat sich das angeschaut und er hat auch Bücher darüber geschrieben, die auch heute noch empfehlenswert sind. Und er schreibt, zweifellos haben sich viele gläubige Menschen in diesem und in anderen Zeitaltern traurigen Wahnvorstellungen ausgesetzt, weil sie dazu neigten, Impulsen und Eindrücken zu viel Gewicht beizumessen. Als handle es sich dabei um unmittelbare Offenbarungen Gottes, die etwas Zukünftiges bedeuteten oder ihnen sagten, wohin sie gehen und was sie tun sollten. Ich möchte das Volk Gottes daher bitten, sehr vorsichtig zu sein, wie es solchen Dingen Beachtung schenkt. Ich habe sie in sehr vielen Fällen scheitern sehen und weiß aus Erfahrung, dass Eindrücke, die mit großer Kraft ins Bewusstsein auch wahrer, ja herausragender Heiliger kommen, kein sicheres Zeichen dafür sind, dass es sich dabei um Offenbarungen des Himmels handelt. Ich habe erlebt, dass solche Eindrücke in einigen Fällen, die von all diesen Umständen begleitet waren, fehlschlugen. So viel zur Einleitung. Nun müssen wir natürlich eins betrachten. Was sind hier die Grundansätze, wenn es darum geht, den Willen Gottes zu erkennen? Und ich denke, es gibt zwei große Grundansätze. Und dazwischen natürlich Facetten. Aber diese beiden Grundansätze möchte ich mal aufzeigen. Der eine Ansatz ist folgender. Gott offenbart uns immer wieder seinen Plan für unser Leben. Wir müssen durch Gebet, das Beachten von Zeichen, Eindrücken, Bibelversen, die zu unserem Herzen sprechen und so weiter, herausfinden, was der Wille Gottes für unser Leben ist. Wenn wir das nicht tun, können wir sogar den Willen Gottes verpassen und sind ungehorsam. Also der eine Ansatz bedeutet, Gott zeigt immer wieder jeden Schritt auf, sei es durch Zeichen, durch einen Eindruck, durch Frieden im Herzen, wie auch immer. Er zeigt jeden Schritt auf, den wir sozusagen tun müssen. Oder aber er zeigt in ganz wichtigen Entscheidungen jeden Schritt auf. Ja? Das ist der eine Ansatz. Der andere Ansatz ist folgender. Wenn auch Gott souverän unser Leben in seiner Hand hält, weil das ist eine Tatsache. Wir sind, wenn wir gläubig sind, sind wir in Gottes Hand. Trotzdem sagt uns Gott nicht im Einzelnen persönlich, was wir tun sollen. Das heißt durch Offenbarung, Eindrücke und so weiter. Vielmehr sollen wir um Weisheit bitten und die Bibel studieren, uns durch Gottes Wort verändern lassen, um Entscheidungen geistlich und im Glauben treffen zu können. Oft haben wir sogar mehrere Möglichkeiten. Hier gilt es mit Gottes Weisheit, diejenige zu wählen, die am meisten zu Gottes Ehre dient. Ja. Das ist der zweite Ansatz und ich werde heute aufzeigen von der Bibel, dass der zweite Einsatz der ist, der einfach mit der biblischen Wahrheit übereinstimmt und nicht der erste Ansatz. Eine ganz wichtige Grundvoraussetzung dafür natürlich, den Willen Gottes zu erkennen, ist erstmal, dass wir gläubig sind. Ja? Dass wir zu Christus kommen, an das Evangelium glauben. Weil es ist natürlich so, ihr habt vielleicht auch schon mit Menschen gesprochen, die nicht gläubig sind, wart selber mal in dem Zustand, nicht gläubig zu sein. Und wenn man eine gewisse Religiosität hat oder einen gewissen Glauben an das Schicksal, dann ist es ja durchaus so, dass man auch versucht, das Schicksal zu deuten. Ja? Und immer wieder zu sagen, okay, das ist ein Fingerzeig Gottes, das ist ein Fingerzeig Gottes. Ohne dass man wirklich gläubig ist. Und es ist ja auch tatsächlich so, Gott ist ja ein lebendiger Gott. Und auch schon bevor man zum Glauben kommt, wirkt Gott, ja, im Leben von Menschen, sodass sie letztendlich dahin geführt werden sollen, zum lebendigen Glauben an ihn zu kommen. Die Grundvoraussetzung, wirklich nach Gottes Willen zu handeln und zu leben, ist, dass wir durch das Evangelium zu Christus finden. Dass wir erkennen, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er sich für uns hingegeben hat. Dass wir erkennen, dass wir Sünder sind und dass wir all unsere Hoffnung, all unser Vertrauen nur auf ihn setzen, auf Jesus allein. Denn in seiner Hand sind wir dann, auf ihn dürfen wir vertrauen, wir dürfen unsere Sorgen auf ihn werfen, wir dürfen ihm dienen und wir sollen ihm nachfolgen. Und natürlich nach Gottes Willen leben. Aber es macht natürlich keinen Sinn, Gottes Willen zu erforschen, ja, für mein persönliches Leben, wenn man sagt, aber ich komme zu Christus nicht. Ja. Also die Grundvoraussetzung ist wirklich rettenden Glauben zu haben, auch wenn es natürlich ist, dass man auch vorher schon ja, durch die vorlaufende Gnade Gottes gewisse Dinge und Barmherzigkeiten Gottes auch erfahren hat. Oder viele können das bezeugen. Ja. Bevor sie zum Glauben kamen, kann ich auch bezeugen, dass Gott ja, sich ja, mit großer Barmherzigkeit auch in meinem Leben mit mir gehandelt hat. Nun, ein ganz wichtiger Punkt, von welchem Willen Gottes reden wir? Ja, das soll jetzt kein theologischer Exkurs sein über den, welche Arten von Willen Gottes es gibt, aber diese Dinge, die ich aufzeige, die sind schon wichtig für den heutigen Vortrag. Das eine ist, die erste Kategorie, es gibt Gottes Wille, geoffenbart in den Geboten. Ja, wir haben hier Gottes Wort und das, was Gott in seinen Geboten offenbart, das ist Gottes Wille. Ja, er sagt, du sollst nicht Ehebruch brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen und so weiter oder kein falsches Zeugnis ablegen. All die Gebote, die wir im Wort haben, das ist Gottes geoffenbarter Wille. Ja. Zum Beispiel auch das Gebot, wir sollen Gott lieben von ganzem Herzen, mit unserer ganzen Seele, mit unserem ganzen Verständnis und unseren Nächsten wie uns selbst. Auch ein klares Gebot Gottes. Das ist Gottes geoffenbarter Wille. Diesen Willen können wir im Wort Gottes nachlesen. Dann haben wir Gottes souveränen Willen. Ja, das ist Gottes Wille, durch den er alle Dinge lenkt. Ja, dass das ganze Universum in Gottes Hand ist und dass wir in Gottes Hand sind und dass er tut, was er sich vorgenommen hat und es ausführt. Das ist sein souveräner Wille. Zudem müssen wir sagen, das ist auch Gottes verborgener Wille. Ja, es gibt natürlich Dinge, die wir wissen, weil Gott sagt, das ist Teil von meinem Ratschluss. Aber wie Gott im Einzelnen ganz persönlich Dinge bewirkt, zum Beispiel in unserem Leben, ja, das ist Gottes verborgener Wille. Es ist nicht etwas, was wir ja, irgendwie herausfinden, bis es natürlich passiert ist. Ja, dann wissen wir, es war Gottes souveräner Wille. Dann haben wir Gottes Wille in Bereichen, für die es keine konkreten Gebote gibt. Ja, das kann sich auf wichtige und alltägliche Entscheidungen beziehen. Ja, das kann sich zum Beispiel darauf beziehen, wenn ich einkaufen gehe, was ich einkaufe. Ja, einfach Dinge, wo die Bibel uns nichts konkret sagt, die aber für uns wichtig sind, weil ich ja tagtäglich Entscheidungen treffen muss, was ich tue. Ja, und dann gibt es natürlich Dinge, die nicht so wichtig sind, und es gibt Dinge, die ganz wichtig sind. Ja, zum Beispiel, welche Arbeitsstelle suche ich, wen heirate ich und solche Dinge. An welcher Gemeinde schließe ich mich an? Das sind ganz wichtige Punkte. Und in vielen diesen Bereichen, wenn wir auch kein konkretes Gebot haben, gibt es Prinzipien. Ja, zum Beispiel, soll ich mich einer bibeltreuen Gemeinde anschließen und nicht einer unbiblischen Gemeinde? Ja, das sagt uns die Bibel ganz klar. Was die Bibel uns jetzt nicht sagt, ist, wie die Gemeinde heißt, der wir uns anschließen sollen. Also es ist kein Vortrag an sich über den Willen und Ratschluss Gottes, das habe ich an anderer Stelle schon getan. Es soll eher darum gehen, wie treffen wir Entscheidungen für unser Leben und auch wie nicht. Auch das ist ein ganz wichtiger Teil dessen, womit wir uns beschäftigen wollen. Wenn wir von dem Willen Gottes reden, dann müssen wir natürlich auch die falsch angewendeten Bibelstellen betrachten. Wir hatten vorher die zwei Ansätze gesehen und der eine Ansatz ist, dass wir eben rausfinden müssen, sei es durch Eindrücke, sei es durch Zeichen, was Gottes Wille für unser Leben in konkreten Situationen ist. Und da wird zum Beispiel Römer 12 als Beweis angeführt und viele anderen Stellen, die aber ähnlich gelagert sind wie diese Stelle aus Römer 12, die einfach falsch aus dem falschen Zusammenhang angewendet wird und falsch ausgelegt wird. Römer 12, Verse 1 bis 2. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verändern durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ja? Diese Stelle wird so angewandt, dass gesagt wird, wir müssen prüfen, was Gottes Wille in jeder einzelnen Situation ist, indem Gott uns Dinge aufs Herz legt, indem Gott uns Eindrücke schenkt, indem Gott ja, uns Zeichen gibt. Ja, manche gehen sogar so weit und sagen Träume, Visionen und so weiter, um eben diesen Willen zu offenbaren. Und wir können das eben so prüfen durch diese Mittel. Nun ist es so, dass diese Stelle sich überhaupt nicht auf den Entscheidungsprozess bezieht in konkreten Situationen. Der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist Gottes moralischer Wille. Es bezieht sich auf Dinge, die vor Gott richtig und wohlgefällig sind. In Römer 7, Vers 12 verwendet Paulus genau diese Ausdrucksweise, heilig, gerecht und gut, in Bezug auf Gottes Gebot. Also spricht diese Bibelstelle von der angemessenen Lebenseinstellung, die wir haben sollen aufgrund der Barmherzigkeit Gottes. Eben uns nicht der Welt anzupassen, unser Sinn erneuern zu lassen. Und hier spielt eben das, was Gottes moralischer Wille ist, eine ganz große Rolle. Das heißt, unser Leben soll mehr und mehr Gottes geoffenbartem Willen entsprechen. Ja? Es ist so, wir haben Barmherzigkeit empfangen. Was ist die Barmherzigkeit? Die Barmherzigkeit ist, dass wir, wenn wir gläubig sind, dass wir, die wir hilflos waren. Und so ist es, wir Menschen sind hilflos, weil wir gefangen sind in unserer Schuld und Sünde. Wir sind hilflos und weil wir hilflos waren, sind wir ganz auf die Hilfe und das Eingreifen Gottes angewiesen. Und Gott hat eingegriffen, hat uns aus dem Schlamm, aus dem Morast der Sünde rausgezogen und hat uns neues, ewiges Leben geschenkt durch das Erlösungswerk des Herrn Jesus. Er war bereit, sein Blut für uns zu geben, er war bereit zu sterben. Und das ist etwas ganz Besonderes. Jemand war bereit, an deine Stelle zu gehen, für dich zu sterben. Und wir haben Barmherzigkeit und Liebe empfangen, und aufgrund von dieser Liebe, die unverdient ist, sollen wir unser Leben so führen, dass es Gott wohlgefällig ist. Sollen wir danach trachten, zu erkennen, wie will Gott das Gläubige leben, wie will Gott das Gläubige ihn ehren und unser Leben so verändern lassen durch seine Gnade. Aufgrund dieser Barmherzigkeit sollen wir entsprechend leben, uns Gott hingeben, uns dem Herrn hingeben und uns nicht dieser Welt anpassen, anders sein als diese Welt, gegen den Strom schwimmen, nicht gleichförmig werden wie diese Welt. Und wir sollen so verändert werden, dass wir fähig sind, in konkreten Situationen zu wissen, welche Entscheidungen Gottes Willen entsprechen, also Gott wohlgefällig sind. Und ich denke, wenn ihr schon länger gläubig seid, dann wisst ihr das, dass ihr am Anfang eures Glaubenslebens in vielen Situationen nicht wusstet, was ihr tun solltet. Und dass ihr dann vielleicht andere Gläubige gefragt habt, die schon lang gläubig sind und die euch gleich gesagt haben, was der Bibel entspricht. Oder? Könnt ihr euch an so eine Zeit erinnern? Ja? Und diese Gläubige, die ihr gefragt habt, haben die erst gefastet und gebetet, um Gottes Willen zu erkennen, um ein Zeichen von Gott zu bekommen, um euch die richtige Antwort zu geben. Nein. Und auch ihr hättet das nicht tun sollen. Also ich muss mich da reinnehmen, ich habe es getan. Ja. Ich habe es getan. Es gab Zeiten der Not, wo ich einfach die Bibel aufgeschlagen habe, um Gottes Willen zu erkennen. Das mache ich heute nicht mehr. Sehe das auch als keine biblische Praxis. Auch da beschäftigen wir uns noch mit. Es ist so, dass wir wachsen im Glauben. Und wenn wir wachsen im Glauben und in der Erkenntnis seines Wortes, dann werden wir immer mehr fähig, biblische Wahrheiten und biblische Prinzipien auf ganz konkrete Situationen anzuwenden und das zu tun, was Gottes Ehre entspricht. Ja? Und das ist eben das Wesentliche, das ist auch der Unterschied zwischen diesen beiden Ansätzen. In dem einen Ansatz bleiben wir auf dem Level sozusagen, dass wir immer wieder ein Zeichen brauchen, was wir als nächstes tun sollen. Immer wieder irgendeine Offenbarung Gottes, sei es durch Eindrücke, um wieder zu wissen, was müssen wir jetzt tun, was sollen wir jetzt tun. Beim zweiten Ansatz, und das ist der biblische Ansatz, bedeutet es, dass wir verändert werden durch den Heiligen Geist, dass wir befähigt werden, selbst Dinge zu beurteilen und durch die Beurteilung dieser Dinge Entscheidungen zu treffen, die Gott wohlgefällig sind und die ihm Ehre machen. Und deswegen schauen wir jetzt ein paar unbiblische Methoden an und der eine oder andere wird sich da vielleicht wiederfinden, vielleicht nicht heute, aber vielleicht in vergangenen Zeiten. Zum einen sollten wir die Bibel als Orakel verwenden. Ja. Und da ist die Antwort ganz klar, nein. Wir sollten nicht die Bibel so nehmen, aufschlagen, ja, vielleicht erst noch beten, fragen Gott, Herr, was ist dein Wille? Aufschlagen, Bibelvers lesen und sagen, das ist Gottes Wille. Ja. Das ist eine unbiblische Methode. Die Bibel gibt uns überhaupt keinen Hinweis darauf, dass wir das tun sollen. Und ich muss von mir sagen, ja, als ich das gemacht habe in bestimmten Situationen, hat es genau gepasst. Ja, es hat genau gepasst. Und damals dachte ich, okay, in bestimmten Situationen ist es in Ordnung, das zu tun, bis es halt mal nicht gepasst hat. Ja. Und bis es mal dazu kam, dass wirklich ganz falsche Entscheidungen dabei rauskamen und auch ich diese Praxis hinterfragen musste. Die andere Methode ist nicht, dass wir hingehen und aufschlagen, aber sie ist ähnlich. Ja. Sie ist aber viel weiter verbreitet. Bedeutet, wir haben ein Gebetsanliegen, zum Beispiel wir beten dafür und lesen Bibel, aber da, wo wir immer lesen, fortlaufend. Ja. Lesen da weiter, wo wir waren und wir lesen das und haben davor gebetet und dann geht uns ein Wort besonders zu Herzen. Ja, es geht uns besonders zu Herzen und wir denken, okay, ich habe ja gebetet, jetzt habe ich gelesen, ich habe nicht wie ein Orakel aufgeschlagen, jetzt kam genau dieses Wort, also muss das ja Gottes Wille sein. Und auch das ist keine biblische Methode. Und ich komme aber gleich darauf, dass Gott sehr wohl, ja, wirkt durch sein Wort, aber eben nicht so, dass wir im Entscheidungsfindungsprozess dann plötzlich auf ein Wort stoßen sollen und so dann die Entscheidung auf dieser Basis treffen. Auch da kann ich ein Beispiel erzählen. Das war nach dem Studium, war ich auf Arbeitssuche. Ja. Und ich habe morgens gebetet, ich hatte ein Interview an dem Tag, habe gebetet, dass der Herr es doch gelingen lässt, habe dann Bibel gelesen und dann war die Stelle dran, wie gesagt, nicht aufgeschlagen, die war dran, ich bin mit dir, geh hin und ja, werde dir Gelingen schenken, so sinngemäß. Ja, und dachte ich, wow, die Stelle habe ich sicher. Ja. Bin dann zum Vorstellungsgespräch gegangen und es ist super gelaufen. Ja, super gelaufen. Ich habe auf alles eine Antwort gewusst, was die mir gesagt haben. Die waren total zufrieden, ich war total zufrieden. Sah aus wie ein super Job. Und ich habe dann tatsächlich auch anderen gesagt, ja, ähnlich wie bei Whitfield, also ich bin eigentlich sicher, dass ich die Stelle kriege. Ja. 2 Wochen später kam die Absage. Natürlich ist auch so, dass das jetzt natürlich die Erfahrung ist und andere haben die Erfahrung gemacht und ich auch, dass es gepasst hat. Ja. Aber die Erfahrung entscheidet nicht, wie wir umzugehen haben mit dem Thema, wie erkenne ich den Willen Gottes, sondern allein das Wort Gottes soll uns darüber Aufschluss geben. Ja. Die Erfahrung dient zur Illustration, aber nicht um ein Thema zu entscheiden. Das wäre Erfahrungstheologie. Und nun muss man natürlich sagen, Gott wirkt durch sein Wort, er überführt durch sein Wort. Das tut Gott. Ja. Ein Beispiel ist, wenn jemand in Sünde fällt. Angenommen, wir sind in Sünde gefallen. Ja, und es kann sein, von dem Moment an stoße ich nur noch auf Bibelstellen, die diese Sünde verurteilen. Und das ist ganz klar Gottes Wirken durch seinen Heiligen Geist. Er zeigt uns auf, es ist nicht richtig, was du tust. Tu Buße, kehre um. Und das tut Gott durch sein Wort. Und wenn Gott uns überführt durch sein Wort, dann sollten wir nicht sagen, ja, das ist vielleicht einfach Zufall, dass es jetzt passiert. Nein, Gott wird uns in seiner Gnade, wenn wir echt sind, immer wieder auf den richtigen Weg weisen. Und es ist Gnade, wenn wir dann immer wieder auf solche Stellen stoßen und die uns besonders verurteilen und ja, uns zu Herzen gehen. Das heißt, Gottes Wirken durch sein Wort in Verbindung mit seinem Heiligen Geist, das ist einfach Tatsache. Der Heilige Geist erleuchtet sein Wort, er erleuchtet uns, sodass wir sein Wort verstehen. Und wenn wir in Sünde gefallen sind, ja, dann hoffe ich für jeden von uns, ja, dass wir nicht Frieden haben und das lesen und sagen, ah, ist alles so schön, Gottes Wahrheiten, ja, und nicht bereit sind, Buße zu tun. Ja. Dann hoffe ich doch, dass wir bereit sind, uns überführen und ermahnen zu lassen. Das heißt, wir sollten, wenn Gott so wirkt, sein Wirken nicht abweisen, unser Herz nicht verstocken. Und genauso tröstet Gott durch sein Wort. Auch das ist eine Tatsache. Er tröstet, ja, er ermahnt, er überführt. All das wirkt Gott durch sein Wort. Das ist aber natürlich zu unterscheiden von dem, was ich vorher erwähnt habe. Wie treffen wir Entscheidungen in konkreten Situationen? Und ein weiterer Punkt, der genannt wird, ist Frieden im Herzen. Es wird gesagt, wenn ich Frieden im Herzen habe, dann ist die Entscheidung richtig. Dann muss ich das tun. Ja. Gott gibt Frieden. Das heißt, der Jesus sagt ja, meinen Frieden gebe ich euch. Ja. Und der Herr Jesus schenkt seinen Frieden. Das ist richtig. Aber er schenkt nicht den Frieden als Fingerzeig. Diese oder jene Entscheidung sollen wir jetzt tun. Sondern er schenkt Frieden, weil wir durch Jesus Frieden mit Gott haben. Weil wir durch Jesus versöhnt sein dürfen mit Gott. Deswegen dürfen wir uns freuen über Friede mit Gott. Und dass wir nicht mehr Feinde Gottes sind, sondern sogar Freunde Gottes genannt werden, durch seine Gnade. Nun, was sagt die Bibel über das Herz? Die Bibel sagt, dass wir ein böses Herz haben, ja? Dass wir gefallen sind. Und die Bibel sagt, dass wir uns auf dieses Herz nicht verlassen können. Sprüche 28, Vers 26. Wer sich auf sein eigenes Herz verlässt, ist ein Narr. Wer aber in der Weisheit wandelt, der wird entkommen. Ja, auch Jeremia sagt, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig ist. Wer kann es ergründen? Jeremia 17, Vers 9. Allerdings müssen wir Folgendes beachten. Wenn wir Unruhe im Herzen haben, dann kann das durchaus ein Hinweis sein, dass was nicht in Ordnung ist. Ja, zum Beispiel, es kann sein, wir haben eine wichtige Entscheidung Gott nicht anbefohlen und sind unruhig. Es kann sein, wir haben etwas nicht anhand von der Bibel geprüft und sind unruhig. Ja, es kann sein, unser Gewissen verurteilt, weil wir wissen, dass es falsch ist. Das ist wieder das Thema der Sünde. Ja, in irgendeine Sünde haben wir uns verrannt. Wir wissen eigentlich, dass es falsch ist, unser Gewissen verurteilt und wir haben keine Ruhe. Ja. Oder wir wissen, etwas anderes wäre jetzt wichtiger. Es kann aber auch sein, eine Entscheidung ist richtig, wir sind aber unruhig, weil uns die Entscheidung sehr schwer fällt. Ja. Ein Beispiel, die Bibel sagt uns ganz klar, wir haben die Stelle vorher gelesen, wir sollen dieser Welt nicht gleichförmig werden. Ja. Wir sollen stattdessen Christus nachfolgen, uns von Christus verändern lassen. Und jetzt kann es sein, dass wir da Entscheidungen treffen müssen, die uns sehr schwer fallen. Entscheidungen, die mit anderen Menschen zu tun haben. Und dass wir wissen, das müssen wir tun, das sollen wir tun, Gott möchte, dass wir es tun, aber wir sind unruhig, diese Entscheidung zu treffen, weil wir die Konsequenzen fürchten. Und jetzt können wir auch nicht sagen, ja, ich habe jetzt momentan keinen Frieden im Herzen, also treffe ich die Entscheidung einfach nicht, sondern hier wissen wir müssen es tun, weil es Gott wohlgefällig und weil es richtig ist, aber es fällt uns schwer. Und hier müssen wir uns auch den Herrn Jesus vor Augen führen. Wie war es, als der Jesus ans Kreuz ging? Ging er ans Kreuz mit großem Frieden im Herzen? Wir wissen, wie er gebetet hat, wie er Pein durchgemacht hat, wie er gelitten hat, wie er Schweres durchgemacht hat und trotzdem gesagt hat, diese Entscheidung treffe ich. Ich treffe die Entscheidung, mich hinzugeben, zu leiden und zu sterben, für uns, aus Liebe zu uns. Das war nicht etwas, das war nicht ein Sonntagsspaziergang, sondern das war das schwerste Leid, was wir uns vorstellen können. Und auch das, wenn wir das jetzt wieder übertragen auf Gläubige, die unter Verfolgung leiden, auch da gibt es oft Entscheidungen zu treffen, die sehr schwer fallen werden. Und so können wir sagen, Friede im Herzen ist keine Garantie dafür, dass eine Entscheidung richtig ist. Und es kommt sogar noch dazu, wenn wir ständig prüfen, ob wir Frieden im Herzen haben, dann kann das dazu führen, dass wir uns um uns selbst drehen. dass wir immer in uns reinschauen und überlegen, haben wir jetzt Frieden im Herzen, um eine Entscheidung zu treffen. Wir schauen immer in uns und anstatt auf Christus zu blicken, weg von uns, analysieren wir uns, analysieren wir uns, analysieren wir uns. Und das ist nicht biblisch. Ja, das kann sogar zu einer okkulten, zu einem okkulten Einfluss, zu einer okkulten Haltung führen. Stattdessen sollen wir auf Christus blicken, auf ihn vertrauen und ihm nachfolgen. Nun, was sagt die Bibel in Bezug auf Zeichen an sich? Wir haben da ein Beispiel, nämlich Gideon. Und das möchte ich kurz vorlesen. Es heißt, und Gideon sprach zu Gott, wenn du Israel durch meine Hand retten willst, wie du gesagt hast, siehe, so will ich ein Wollvlies auf die Tenne legen. Wenn der Tau nur auf dem Vlies sein, der ganze Boden ringsum aber trocken bleiben wird, so werde ich erkennen, dass du Israel durch meine Hand erretten wirst, wie du gesagt hast. Und es geschah so. Denn als er am anderen Morgen früh aufstand und das Vlies ausdrückte, da konnte der Tau aus dem Vlies pressen, eine ganze Schale voll Wasser. Und Gideon sprach zu Gott, dein Zorn entbrenne nicht gegen mich, dass ich nur noch einmal rede. Ich will es nur noch einmal versuchen mit dem Vlies. Das Vlies allein soll trocken bleiben und Tau liegen auf dem ganzen übrigen Boden. Ja, und wir wissen, wie das ausging. Auch das hat Gott gemacht in seiner Gnade. Und jetzt nehmen manche diese Stelle her und sagen, genau so müssen wir es machen. Wir müssen ein Vlies auslegen bei wichtigen Entscheidungen. Ja? Ein Zeichen von Gott fordern, damit wir wissen, was wir tun müssen. Nun ist es aber so, das Beispiel von Gideon ist kein positives Beispiel. Denn Gott hat sich Gideon geoffenbart und er hat dem Gideon gesagt, was er tun soll. Der Befehl Gottes war schon da. Er hat es überhaupt nicht mehr nach einem Zeichen fragen müssen. Er hätte einfach glauben und gehorchen sollen. Er hätte glauben sollen, Gott hat mir den Befehl gegeben, ich tue das. Stattdessen legt er zweimal das Vlies. Das Interessante ist aber auch, Gott lässt sich darauf ein. Und hier sehen wir wieder die Barmherzigkeit und die Gnade Gottes. Ja. Ich denke mal, viele von euch haben vielleicht auch falsche Methoden angewandt, vor allem an der Anfangszeit eures Glaubenslebens, und Gott war gnädig und hat euch nicht ins Messer laufen lassen. Und hier haben wir einfach die Tatsache, dass Gott ein barmherziger Gott ist und gnädig war, bei Gideon gnädig war, mit uns schon so oft gnädig war. Das bedeutet aber trotzdem nicht, dass wenn Gott gnädig war, dass wir dann weiterhin unbiblische Methoden anwenden sollten, um Gottes Willen zu erkennen. Sondern in allem sollen wir nach seinem Willen forschen und danach trachten, so zu handeln, wie es Gott wohlgefällig ist. In Matthäus 12, Vers 38 gibt es eine ganz allgemeine Aussage. Da antworteten etliche der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen, Meister, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Er aber erwiderte und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Ja. Also insgesamt ist die Bibel nicht sehr positiv darauf eingestellt, wenn Menschen Zeichen fordern. Das bedeutet aber nicht, dass Gott nicht Zeichen gegeben hätte. Der Herr Jesus hatte bis zu diesem Zeitpunkt sehr viele Zeichen gegeben. Er hat bewiesen durch seine Wunder, dass er der Messias, der Erlöser ist. Und jetzt weitere Zeichen zu fordern, das war ihm nicht wohlgefällig. Sie hätten auch gar keins fordern müssen, denn er hat sie von sich aus gegeben, diese Zeichen, die nötig waren. Das war aber diese Zeit, wo er durch Zeichen bestätigt wurde, wo auch die Apostel durch Zeichen bestätigt worden sind. Heute leben wir nicht in dieser Zeit der Zeichen und Wunder, wir leben aber in der Zeit der falschen Zeichen und Wunder. Das müssen wir einfach beachten über die heutige Zeit. Und deswegen ist es da wichtig, auch kurz über das Aufhören der prophetischen Gaben zu sprechen. Also Gott hat ja immer wieder Propheten in die Welt geschickt, um seinen Willen zu offenbaren. Und dieser Wille Gottes ist niedergeschrieben worden. Und wir haben diesen Willen, sein Wort nun in unserer Hand. Das heißt, das ist das, was Gott uns geoffenbart hat durch seine Propheten. Und die Bibel sagt uns, dass die Gemeinde auferbaut ist auf Grundlage der Apostel und Propheten. Ja? Die Grundlage ist gelegt, das ist sein Wort, das Wort ist abgeschlossen. Das heißt, es ist heute nicht mehr so, dass nochmal ein Buch dazukommt, nochmal eins dazukommt, sondern es ist abgeschlossen und wir haben das geschriebene Wort und da gilt sola scriptura, allein das Wort Gottes, und wir sollten eben heute nicht mehr nach weiteren Offenbarungen Ausschau halten. Und ich möchte hier auch auf meine Predigt allein zu diesem Thema verweisen, weil das soll heute eben nicht die komplette Begründung sein. Wer möchte, kann das nochmal nachhören. Und die Art und Weise, wie manche heute Gottes Führung verstehen und darüber reden, erinnert stark an Prophetie und widerspricht klar dem Aufhören der prophetischen Gaben. Zum Beispiel sagen manche, der Herr hat mir gesagt, ich soll dies und jenes tun. Ja, also sie reden fast wie ein Prophet. Oder sagen, Gott hat durch sein Wort so klar zu mir gesprochen. Ja, er sagt das zu seiner, wie er hofft, zukünftigen. Er sagt, Gott hat durch sein Wort so klar zu mir gesprochen, dass ich weiß, dass wir füreinander bestimmt sind. Ja. Und es ist sehr seltsam, dass in diesem Bereich Gott sehr oft sehr klar spricht, offenbar. Auch wenn oft dann nur zu einem von beiden. Also ist jetzt ironisch gemeint. Entsprechend werden oft Bibelstellen herangezogen, um zu belegen, dass Gott heute so führt, die aber sich eigentlich auf die Führung der Apostel und Propheten bezogen, nämlich auf diese Zeit, wo praktisch diese direkte Offenbarung Gottes noch wirksam war, wo es also prophetische Gaben noch gab. Ein Beispiel, Apostelgeschichte 13, Vers 2, als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Und da sagen dann manche, heute muss Gott das so klar sagen. In dem Fall ist es ja wirklich die Missionsreise, zu der sie berufen werden. Und solche Stellen werden auch heute herangezogen, allgemein, um zu begründen, Gott muss ganz persönlich so führen und das offenbaren. Manche wenden das auf die Berufung zur Mission an und sagen, wenn Gott nicht so klar zur Mission beruft, dann soll man erst gar nicht gehen. Und auch hier müssen wir beachten, wir haben ja in Bezug auf den Missionsbefehl, haben wir auch Gottes Gebot, geht hin in alle Welt. Die Bibel sagt jetzt nicht, dass wir dazu nochmal eine Offenbarung Gottes brauchen, um in die Mission zu gehen. Aber es ist natürlich so, dass für dieses Werk bestimmte Grundvoraussetzungen erfüllt sein müssen und wir Weisheit brauchen, ob wir möglicherweise in der Mission am richtigen Ort sind. Und die Frage, die wir uns da eher stellen sollten, ist, kann uns Gott dort mehr gebrauchen als hier? Denn auch hier sind wir berufen zu dienen. Und wenn wir hier zum Beispiel ein Herz haben für die Verlorenen, wenn wir hier uns gebrauchen lassen von Gott und uns auch die Menschen in anderen Ländern so sehr auf dem Herzen liegen, dann kann das ein Hinweis sein, dass Gott uns auch da gebrauchen kann. Aber auch das werden wir sehen, ist kein Automatismus, sondern uns liegen nicht von einem Tag auf dem anderen Menschen auf dem Herzen in einem anderen Land. Das bedeutet erst, dass wir uns damit beschäftigen, dass wir uns erkundigen über diese Menschen, dass wir schauen, welche Missionare gibt es dort schon, welche Dienste gibt es dort schon, uns erkundigen nach diesen Diensten. Und so kann das heranreifen, wie bei Paulus, Beispiel Römer und dann, wir werden das Beispiel noch sehen mit Spanien, dass man dorthin möchte. Oder das Beispiel Apostelgeschichte 16, Vers 9. Und in der Nacht erschien dem Paulus ein Gesicht, ein mazedonischer Mann stand vor ihm, bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Auch das war während der Zeit, in der eben die direkte Offenbarung Gottes noch wirksam war. Und wir sollten heute nicht solche Art von Zeichen oder Visionen, Träume erwarten. Und es gibt Fälle, wo Menschen nicht gehen, weil sie diese persönliche Berufung erwarten. Das wird ihnen beigebracht, sie müssen das haben. Sie gehen nicht in die Mission, obwohl sie vielleicht von den Gabenherren her geeignet wären, solch einen Dienst zu tun. Und die Frage, die wir uns stellen sollten, soll man auf den Schwarmgeist hören? Was ist der Schwarmgeist? Ja, man muss sagen, die charismatische Bewegung, die versucht, sämtliche Gemeinden zu unterwandern. Wir haben schon öfters darüber gesprochen. Und viele Christen sind unter den Einfluss des Schwarmgeistes geraten, durch den Kontakt mit der charismatischen Bewegung. Und wenn sie sogar selbst das Prinzip sola scriptura, allein die Schrift, befürworten, sind sie offen für solche Eindrücke, Zeichen, vielleicht sogar Träume und Visionen. Und es gibt auch Menschen, die ohne einen Kontakt zu dieser Bewegung eine Neigung zu diesen Dingen haben. Es sind seltsam, sagen wir, oft Menschen, die vorher vielleicht in Esoterik verstrickt waren oder in anderen okkulten Dingen. Aber es muss nicht unbedingt sein. Es kann auch sein, sie sind falsch belehrt worden und suchen nach diesen Dingen. Und manche sind zu Fall gekommen, ja, weil sie solch eine schwärmerische Haltung angenommen haben. Und das geht oft einher mit Unempfänglichkeit für Ermahnungen. Weil es ist ja klar, dass wenn wir durch innere Eindrücke, durch Zeichen der Meinung sind, das muss ich jetzt tun, und dann aber ein Bruder, eine Schwester kommt und ermahnt, dann ist man dafür nicht offen. Weil Gott hat ja seinen Willen schon geoffenbart. Und es raubt einem die Nüchternheit, zu der wir im Wort Gottes aufgefordert werden. Es heißt, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Also der Teufel ist auf dem Plan, er versucht zu verführen und er versucht auch den Gläubigen ihre Nüchternheit zu nehmen, dass sie unüberlegte Entscheidungen treffen aufgrund von Eindrücken, aufgrund von inneren Überzeugungen, die sich ja oft dann nicht mit der Bibel decken. Was sollen wir also tun? Ja, was sollen wir tun? Wie erkennen wir Gottes Wille? Und da ist natürlich ein recht wichtiger Bereich, das, was ich vorher aufgezeigt habe, Gottes Gebote. In Römer 6, Vers 17 heißt es, Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Ja. Manchmal fragt man sich, was soll ich machen mit meinem Leben? Was soll ich tun? Ein Punkt ist ganz wichtig, dem Herrn gehorchen. Ja. Der Lehre gehorchen, dem Vorbild der Lehre, die uns überliefert worden ist. Ja, es sind so viele Dinge geschrieben in dem Wort Gottes, die wir tun sollen, dass wir da erstmal sehr beschäftigt sind, diese Dinge in unserem Leben umzusetzen. Und eine Frage ist, sollen wir fasten und beten, um Gott zu fragen, ob wir uns taufen lassen sollen? Nein, wir sollen gehorchen. Auch manche erwarten da eine ganz persönliche Offenbarung Gottes, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, mich taufen zu lassen. Aber die Bibel sagt uns, wer gläubig wird, soll sich taufen lassen. Ja, das sollen wir anstreben und diesen Gehorsamschritt eben gehen. Oder, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Ja. Gott hasst Unzucht, Gott hasst Ehebruch. Das heißt, diese Dinge sollen wir ablegen und stattdessen sollen wir nach Heiligung streben, ein heiliges, Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Ein weiterer Punkt, 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ja. Eine dankbare Grundhaltung zu haben, Gott zu danken für alles Gute, was er uns schenkt. Wirklich danach zu streben, dankbar zu sein. Auch zu danken, dass er seinen Sohn geschickt hat. Zu danken, dass der Herr Jesus bereit war, für uns zu sterben. Danken für all die großen Taten Gottes, für das Wirken Gottes, auch persönlich in unserem Leben. Seid dankbar. Und Johannes 15, Vers 12. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Ja, wie sehr hat uns der Herr Jesus geliebt. Er hat uns so sehr geliebt, dass er für uns gestorben ist. Und so sollen wir einander lieben. Und das erstmal zu erstreben und das annähernd nur zu erreichen, da sind wir ja sehr stark beschäftigt. Also das ist ein wichtiger Bereich. Nun ist es aber so, dass wir trotzdem, wenn wir auch uns da nach all diesen Dingen streben, trotzdem natürlich immer noch konkrete Entscheidungen treffen müssen, wenn wir kein Gebot Gottes haben. Und wie machen wir das ganz in der Praxis? Das ist nämlich genau dieser Bereich, wo oft diese Zeichen und so weiter zur Anwendung kommen. Jetzt müssen wir eins schon mal beachten, die meisten tun das nur bei Entscheidungen, die sie für besonders wichtig halten. Also es ist nicht so, dass jemand, der offen ist für diese Zeichen und Eindrücke, jetzt bei jeder kleinen Entscheidung irgendwie ein Zeichen Gottes sucht. Ja? Eine wichtige Entscheidung wäre zum Beispiel, soll ich heiraten, wen soll ich heiraten? Ja, da werden am meisten, also ich würde sagen, das ist der Bereich, wo am meisten nach Zeichen Gottes gesucht wird. Und dann eben kommt es zu solchen Situationen, und ich habe das schon mehrfach, es gibt es wirklich mehrfach, der Brautwerber geht auf die Auserwählte zu, also die von ihm Auserwählte, von der aber meint, das ist die von Gott für ihn Auserwählte, und er gibt klar zu verstehen, dass es Gottes Wille ist, dass sie heiraten. Der Herr hat klar und deutlich gesprochen, ihr könnt euch vorstellen, welchen Druck dadurch ausgeübt wird. Und jetzt ist es so, es wird kaum jemand morgens aufstehen und fasten und beten, um zu entscheiden, was werde ich heute frühstücken. Ja? Bestimmt nicht, oder? Aber es ist auch eine Entscheidung, die zu treffen ist. Also diese Vorgehensweise kommt eben bei wichtigen Entscheidungen zur Anwendung. Aber es ist die falsche Vorgehensweise, denn die Bibel sagt uns zum Beispiel, wir sollen nach Weisheit streben. Jakobus 1, Verse 5 bis 8. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird, ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Also ich fange mal mit dieser letzten Aussage an. Welch ein Herz sollen wir in Bezug auf Gott haben? Wir sollen nicht ein geteiltes Herz haben. Das heißt, wie wir vorher gesehen haben, wir sollen uns dem Herrn hingeben und ihm dienen, ihm nachfolgen, nicht dem Herrn Jesus dienen und noch anderen Göttern, nicht dem Herrn Jesus dienen und den Götzen, nicht dem Herrn Jesus dienen und der Welt, sondern ihm allein dienen. Ein ungeteiltes Herz, das ungeteilt auf den Herrn und auf Jesus gerichtet ist. Und dazu gehört es, dass wir um Weisheit bitten und flehen. Und dass wir das im Glauben tun, denn Gott wird die Weisheit schenken. Gott schenkt die Weisheit, die nötig ist, um ein Leben zu führen, das ihm wohlgefällig ist. Und er schenkt die Weisheit, die nötig ist, um Entscheidungen zu treffen, die ihm gefallen. Ja? Dass wir selbst die Weisheit haben, um Entscheidungen zu treffen. Und dann brauchen wir kein Zeichen, sondern dann sind wir so weise, dass wir sagen können, ich entscheide mich so oder ich entscheide mich so. Natürlich in aller Schwachheit, ja? Denn solange wir hier auf dieser Erde sind, werden wir auch Dinge falsch entscheiden. Werden wir Buße immer wieder tun müssen über Dinge. Aber die Buße bezieht sich dann auf Entscheidungen, die Gott nicht wohlgefällig waren. Das bezieht sich nicht auf Entscheidungen, wo wir zwei Optionen haben und zum Schluss kommen, beide Optionen scheinen gleichermaßen zu Gottes Ehre zu sein und ich wähle eine. Dann darf ich diese Option wählen. Das darf ich einfach tun. Aber es bezieht sich auf Dinge, wo wir vielleicht gewisse Dinge entscheiden aus egoistischen Gründen. Und wenn das der Fall ist, dann müssen wir darüber Buße tun, wenn wir das erkennen und mehr danach streben, ein Gott hingegebenes Leben zu führen. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir im Gebet Weisheit suchen. Ein weiterer Punkt ist, dass wir es nicht beim Gebet stehen lassen, sondern auch das Wort Gottes befragen. Ja, Psalm 119, ab Vers 97, da heißt es, wie habe ich dein Gesetz so lieb? Ich sinne darüber nach den ganzen Tag. Dein Gebot macht mich weiser als meine Feinde, denn es ist ewiglich mein. Ich bin verständiger geworden als alle meine Lehrer, denn deine Zeugnisse sind mein Nachsinnen. Ich bin einsichtiger als die Alten, denn ich achte auf deine Befehle. Von allen bösen Wegen halte ich meine Füße fern, damit ich dein Wort befolge. Von deinen Bestimmungen bin ich nicht abgewichen, denn du hast mich gelehrt. Wie süß ist dein Wort meinem Gaumen, mehr als Honig meinem Mund. Von deinen Befehlen werde ich verständig, darum hasse ich jeden Pfad der Lüge. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Ja, wir werden weise durch Gottes Wort. Und desto mehr wir uns damit beschäftigen, das mit einer Gebetshaltung, mit einer offenen Haltung tun, desto mehr werden wir befähigt, das zu tun, was Gott wohlgefällig ist und die Prinzipien von Gottes Wort ganz konkret auf Lebenssituationen anzuwenden. Weisheit suchen im Wort Gottes. Wie sieht es bei lehrmäßigen Fragen auch? Auch hier gilt das Wort Gottes. Ja, manche achten auch hier auf ein Zeichen, um lehrmäßige Entscheidungen zu treffen. Ja, zum Beispiel, wenn Ihnen eine Stelle besonders zu Herzen geht, wird eine lehrmäßige Frage entschieden. Und auch das ist nicht richtig. Also ich hatte einmal ein Gespräch mit einem Bruder über eine lehrmäßige Frage. Es war ein gutes Gespräch und es war so, wir waren aber nicht einer Meinung und ich habe ihm einige Bibelstellen aufgezeigt und ja, man muss wirklich sagen, er hat das alles sehr gut angenommen, war sehr offen und schien auch schon fast überzeugt. Und dann war er aber auf dem Weg nach Hause im Bus und hat da Bibel gelesen und ist auf eine Stelle gestoßen, die dem zu widersprechen schien, die ihn sehr angesprochen hat. Und dann hat er zu mir das nächste Mal gesagt, wo wir uns getroffen haben, Gott hat ihm diese Bibelstelle geschickt. Er hat jetzt diese Sache entschieden. Er wird nie mehr in seinem Leben über diese lehrmäßige Frage nachdenken, weil Gott hat gesprochen. Ja. Die Bibel sagt uns hier was ganz anderes. Die Bibel sagt uns Folgendes über die Jünger in Beröa. Es heißt, diese aber waren edler gesinnt als die in Thessalonich und nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Ja. Das heißt, wir entscheiden eine lehrmäßige Frage nicht aufgrund von Bibelaufschlagen oder einem Vers, der uns besonders zu Herzen geht, sondern wir studieren das Wort, um zu ergründen, was Gottes Wille ist. Natürlich unter Gebet, unter Flehen, aber eben auch mit dieser Fleißigkeit, die nötig ist, das Wort Gottes wirklich zu studieren und zu erforschen. Also auch hier gilt das Wort Gottes. Dann ist es natürlich ganz wichtig, die richtige Herzenshaltung zu haben. In Sprüche 9, Vers 10 heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Ja, dass wir auch wirklich von Gott durch sein Wort lernen wollen, dass wir Gott fürchten, dass wir wissen, er ist ein lebendiger Gott, er ist ein mächtiger Gott, er ist ein Gott, der auch richten wird, er ist ein Gott, ja, der zu fürchten ist. Und das ist der Anfang der Weisheit. Sprüche 11, Vers 12, auf Übermut folgt Schande, bei den Demütigen aber ist Weisheit. Ja, Gott mag keinen Stolz, Gott mag keinen Übermut. Darauf folgt Schande, wie das Wort sagt, aber bei Demütigen ist Weisheit. Wir sollen demütig sein, dass wir sagen, wir brauchen ihn, um weise zu werden. Wir brauchen Gott. In uns ist keine Weisheit. Seine Weisheit ist in seinem Wort und er kann durch seine Gnade Weisheit schenken. Dann sollen wir Zurechtweisung annehmen. Sprüche 15, Abvers 31. Ein Ohr, das auf Zurechtweisung zum Leben hört, wird sich gern inmitten der Weisen aufhalten. Wer die Unterweisung verwirft, verachtet seine Seele. Wer aber auf Zurechtweisung hört, erwirbt Verstand. Ja, manchmal gebraucht Gott Geschwister, um uns zurechtzuweisen. Und es ist so, dass wir als Menschen alle uns schwer tun, Zurechtweisung anzunehmen. Ja. Oft ist der erste Gedanke, der aufkommt, wie wagt er es, mich zu ermahnen? Wie wagt er es, mich zurechtzuweisen? Das ist die erste innere Abwehrreaktion, die der Mensch hat. Und das ist beim einen stärker ausgeprägt, beim anderen weniger stark, aber es ist doch da. Und deswegen sollten wir uns vor Augen führen, es könnte sein, dass Gott diesen Bruder, diese Schwester gebraucht, um mich zu ermahnen. Und das kann auch sein, Gott gebraucht einen Bruder, der im Wort her ja, vielleicht noch gar nicht so weit ist, um aber die richtige Ermahnung weiterzugeben. Ja, das heißt, wir sollten auch hier kein Ansehen der Person haben. Wenn uns jemand ermahnt, sollten wir es immer erstmal vor Gott bewegen und prüfen, ob da etwas dran ist. Also bereit sein, Zurechtweisung anzunehmen. Es ist Zurechtweisung, die zum Leben führt, die letztendlich gut ist für uns. In Bezug auf die Weisheit heißt es, ich liebe, die mich lieben und die mich eifrig suchen, finden mich. Und dann kann es auch wichtig sein, dass wir eine Sache nicht nur alleine entscheiden, sondern andere um Rat fragen. Sprüche 15, Vers 22. Wo keine Beratung ist, da scheitern Pläne. Wo aber viele Ratgeber sind, da kommen sie zustande. Es ist manchmal so, dass manche sich schwer tun, andere um Rat zu fragen, weil es würde ja bedeuten, ich muss anerkennen, dass ich im bestimmten Bereich einfach nicht weiter weiß. Ja? Das bedeutet immer so ein bisschen zu sagen, okay, ich frage jemand um Rat, ich mache es nicht allein mit mir und dem Herrn auf, sondern ich frage andere um Rat. Und das erfordert auch Demut, aber diese Demut sollten wir haben, dass wir auch wirklich andere mit reinziehen. Das bezieht sich nicht auf alle Entscheidungen, aber das kann schon gut sein, bei wichtigen Entscheidungen andere Gläubige, die weise sind im Wort Gottes, da mit einzubeziehen. Und in allem ist es wichtig, dass wir Jesus ähnlicher werden. Ja, es heißt in 2. Korinther 3, Vers 18, Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Ja, wir sind in einem Prozess, ja, als Kinder Gottes wirkt Gott durch seinen Heiligen Geist in unserem Leben und macht uns Christus ähnlicher. Und wie sehen wir seine Herrlichkeit? Wir sehen ja nicht wie das Volk Israel die Feuersäule und die Rauchsäule. Wir sehen die Herrlichkeit durch das Wort Gottes. Dort ist uns Christus geoffenbart und dort sehen wir, lesen wir von seinem Wirken, von seinen Eigenschaften und dürfen ihn besser erkennen und schauen so seine Herrlichkeit und werden selbst Christus ähnlicher. Danach sollten wir zumindest streben. Und wenn wir ihm ähnlicher werden, dann denken wir mehr und mehr wie Jesus. Und wir werden dann fähig, Situationen zu beurteilen und Entscheidungen zu treffen, die ihm wohlgefällig sind. Dann brauchen wir kein Zeichen. Wenn wir denken wie Jesus oder mehr und mehr denken wie Jesus, dann wissen wir einfach in bestimmten Situationen, das, was ich jetzt tue oder diese Entscheidung, die würde seinem Willen entsprechen. Das ist das, was ihm wohlgefällig ist, weil unsere Gedanken durch ihn verändert sind. Unser Denken ist verändert, unsere Gesinnung ist verändert. Wir sind Christus ähnlicher. Und dass die Aussage auf dem Herzen liegen, bedeutet dann etwas ganz anderes. Es bedeutet, dass uns Dinge auf dem Herzen liegen, das heißt, dass wir Wünsche, Anliegen, Prioritäten haben, die Gottes Willen entsprechen. Das bedeutet dann nicht, ich habe jetzt geschwind einen Eindruck und dadurch weiß ich, was Gott will, sondern mein ganzes Wünschen und Denken wird so verändert, dass wir Dinge wollen, die auch Gott will. Dass uns diese Dinge wichtig sind. Dann sind uns die Verlorenen wichtig, dann sind uns die Missionare wichtig, dann ist uns das Wohlergehen der Gemeinde wichtig. Das liegt uns dann auf dem Herzen, danach streben wir. Und dann brauchen wir nicht in einer konkreten Situation ein Zeichen von Gott, hilf doch dem Bruder, der Schwester, der schlecht geht. Auch diese Dinge, alle Wünsche, die wir haben, gilt es aber stets zu beurteilen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir in diesem gefallenen Leib sind und dass wir in diesem gefallenen Leib ja einfach in diesem Kampf sind gegen das Fleisch. Und es gibt Dinge, die sich einschleichen können, die wir dann für Gott wohlgefällig halten, die es gar nicht sind. Das heißt, alles müssen wir immer prüfen anhand von Gottes Wort. Und so sagt die Bibel auch, dass wir Dinge beurteilen und beschließen sollen. Zum Beispiel sagt Paulus in Philipper 2, Vers 25, doch habe ich es für notwendig erachtet, Epaphroditus zu euch zu senden, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, der auch euer Gesandter ist, Diener meiner Not. Und es ist interessant, dass Paulus das sagt, wo es ja bei Paulus durchaus so war, dass er in bestimmten Situationen diese Offenbarung von Gott als Apostel bekommen hat, aber doch war es sehr oft auch nicht so. Und deswegen ist uns Paulus da auch ein Vorbild. Er hat Dinge durchdacht, ja? Er hat über Dinge nachgedacht. Und hat gesagt, ich habe es für notwendig erachtet, das und das zu tun. Und so sollen auch wir über Dinge nachdenken, natürlich nach geistlichen Prinzipien. Und dann kann es sein, wir tun das eine für notwendig erachten, das andere als nicht notwendig und so Entscheidungen treffen. Dinge beurteilen und Dinge beschließen. Titus 3, Vers 12, wenn ich Artemas zu dir senden werde oder Tychikus, so beeile dich zu mir nach Nikopolis zu kommen, denn ich habe beschlossen, dort zu überwinden. Auch da hat er die Sache durchdacht und eine Entscheidung getroffen, einen Entschluss getroffen, nämlich dort zu überwintern. In 1. Thessalonicher 3, Vers 1 heißt es, weil wir es nicht länger aushielten, zogen wir es daher vor, allein in Athen zu bleiben. Also auch hier, er hat etwas vorgezogen, ja? Und der Grund ist, weil wir es nicht länger aushielten. Ja. Auf diesen letzten Vers oder diesen letzten Abschnitt werde ich dann das nächste Mal nochmal eingehen, weil es jetzt doch ziemlich schnell war. Wenn wir das nochmal betrachtet haben, werden wir dann das Thema der offenen Türen betrachten. Denn Gott kann Türen öffnen und Türen schließen. Und bei Paulus sehen wir, dass er, wenn sich eine Tür auftat, durch diese Tür oft durchging. Aber wir haben ein Beispiel, wo er das nicht tat, weil etwas anderes wichtiger war. Und deswegen ist auch das Thema ein wichtiges zu behandeln. Offene Türen als Möglichkeit zum Dienst, die von Gott geschenkt werden, aber auch es sind auch Möglichkeiten, die wiederum geistlich beurteilt werden müssen. In der Zusammenfassung können wir sagen, jetzt aufgrund von der heutigen Predigt, das Grundanliegen der Schrift ist, dass wir Christus ähnlicher werden. Dass wir mehr so denken wie er und auf dieser Basis befähigt werden, Entscheidungen zu treffen und in diesem Bereich wirklich reif zu werden, Reife zu erlangen, um Entscheidungen zu treffen, die Gott wohlgefällig sind und die zu Gottes Ehre dienen. Vielen Dank.